Wenn Patricia auf einer Party oder so gefragt wird, wo sie wohnt, was sagt sie dann?
Ja, generell gerade, dass ich bei meiner Mutter wohne.
Auch wenn das längst nicht immer so ist.
Einfach, weil das einfach leichter ist. Und ich habe da auch meistens nicht so Lust, in diese Tiefe zu gehen und zu erklären, wie meine Wohnsituation gerade ist.
Die ganze Wahrheit ist, Patricia hat gerade keinen festen Wohnsitz und macht Couchsurfing.
Mal hier, mal da, am meisten gerade bei meiner Mutter, aber jetzt im Februar eben auch wieder woanders.
Wie ist das, wenn dein Geld nicht mehr für eine eigene Wohnung oder ein WG-Zimmer reicht? Darum geht's heute. Und wir schauen uns auch an, was passieren müsste, damit Wohnen wieder bezahlbarer wird.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News schauen wir jeden Tag auf ein Thema. Wir sprechen mit Menschen, die es persönlich betrifft und liefern euch auch immer die Hintergründe dazu. Ja, München ist teuer. Was war das teuerste WG-Zimmer, was dir mal untergekommen ist?
1.300 Euro in der Nähe der Uni, aber halt für so 20 Quadratmeter einfach, für einfach so ein Zimmer.
Gut. 1.300 Euro ist wahrscheinlich jetzt schon auch ein Ausreißer nach oben. Auswertungen zeigen, dass der mittlere Preis für ein WG-Zimmer in München bei fast 800 Euro liegt. Und das ist für Patricia einfach zu viel.
Ich bin 22 Jahre alt und lebe in München. Und ich studiere Soziologie in meinem Zweitstudium. Und nebenbei engagiere ich mich eben auch noch im Arbeitskreis der Münchner Studierenden für bezahlbaren Wohnraum hier.
Zweitstudium bedeutet für Patricia auch kein Anspruch auf BAföG. Stattdessen neben dem Studium noch ein Teilzeitjob als Werkstudentin. Für eine eigene Wohnung oder ein WG-Zimmer bleibt am Ende aber einfach zu wenig übrig, sagt Patricia. Als sie letztes Jahr aus ihrer alten WG ausgezogen ist und nichts Neues gefunden hat, hat sie sich entschieden, ja gut, dann macht sie jetzt Couchsurfing.
Das wurde im Vorhinein, habe ich das mit allen Leuten in meinem Familien- und auch engen Bekanntenkreis abgesprochen, dass das eine Option wäre und wer dann da überhaupt dafür zur Verfügung stehen würde, damit ich praktisch nicht bei einer Person unterkomme, sondern sich diese Last so ein bisschen auf mehrere Schultern schultert, sage ich jetzt mal. Und gerade ist es so, dass ich tatsächlich da relativ pragmatisch rangehe, wo ist der kürzeste Weg in die Uni oder in die Arbeit. Deswegen hat sich da einfach meine Mutter so ein bisschen als am praktischsten herausgestellt, gerade weil ich natürlich auch gewöhnt bin, mit ihr zusammenzuwohnen. Von früher eben noch. Mit Freunden und mit anderen Menschen ist das ein bisschen schwieriger und auch ein bisschen stressiger, das spontane Zusammenwohnen, sage ich jetzt mal. Vor allem, wenn das dann in einer Einzimmerwohnung auch ist. Da steht man sich dann oft im Weg.
Du hast ja ein Zweitstudium aufgenommen, hast dadurch auch keinen BAföG-Anspruch. Wie kommst du sonst jetzt über die Runden?
Ich arbeite Teilzeit als Werkstudentin. Das habe ich auch schon in meinem Erststudium gemacht und damals aber noch mit deutlich weniger Stunden. Das habe ich jetzt eben auf Teilzeit erhöht seit meinem Zweitstudium. Und ja, so geht das dann mehr oder weniger bequem. Aber ist halt natürlich nicht ideal, bei einem Vollzeitstudium noch nebenbei Teilzeit zu arbeiten. Da hat die Woche nicht nur 40 Stunden, auf jeden Fall.
Ja, und WG-Zimmer, wenn du jetzt noch ein WG-Zimmer bezahlen müsstest, wie viel wäre dann weg?
Um die 800 Euro. Das ist gerade so der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer in München, würde ich sagen.
Und wäre das irgendwie eine Option oder sagst du, das geht gar nicht? Also welche Rechnung hast du quasi im Kopf gemacht?
Prinzipiell würde das schon gehen. Das Problem ist, dass ich in der Vergangenheit dadurch dann wirklich schon sehr, sehr knapp jeden Monat mit Krankenkasse, mit irgendwie Notfallausgaben, die man hat, wie zum Beispiel irgendwie Technik, die man ja auch für die Uni braucht oder bei mir auch für die Arbeit zum Beispiel. Wenn da irgendwas ansteht, hat man kein Geld, das man zurückgelegt hat, außer vielleicht in den Semesterferien irgendwie kurzfristig noch. Aber da ist halt dann schon zur Mitte des Monats, wird es dann echt richtig eng, allein schon mit den Lebensmitteln, die ja auch unfassbar teuer mittlerweile sind, wenn man sich halbwegs gesund ernähren möchte, sage ich mal. Und da wäre praktisch schon so sech, also, ja, so ich würde sagen 70% meines Gehalts weg bei den 800 Euro.
Wie viel Geld hattest du damals im Monat übrig, wenn man von der Miete jetzt mal absieht? Also womit musstest du quasi dann leben?
Das waren, also wenn wirklich nur die Miete weggeht, dann waren das an die 400 Euro.
Für den ganzen Monat dann, für alles.
Genau, ja.
Was bedeutet
Genau.
das essensmäßig? Was hat das für dich bedeutet?
Das hat bedeutet, dass eigentlich nur das Nötigste gegessen wird. Also da denkt man irgendwie eher nur noch so in Energiezufuhr und nicht mehr an ausgewogene Ernährung und auch nicht dreimal am Tag essen. Also wirklich sich mit Leuten dann auch strategisch zu treffen oder auch mit der Familie und dann die Essen wirklich strategisch zu planen, damit man möglichst wenig für Lebensmittel einfach ausgeben muss. So.
Was hast du erlebt, als dir klar war, du willst aus dem alten WG-Zimmer raus und suchst was Neues? Wie war das? Wie schwierig?
Also der Stress war auf jeden Fall schon da, schon vor dem Moment, ab dem ich die Kündigung praktisch geschrieben habe oder ja, abgegeben habe. Und dann hat man, also ich hatte 3 Monate Kündigungsfrist, in der ich was suchen konnte, hatte das aber halt eben auch zum Semesterstart gekündigt. Und da ist es immer am allerschwierigsten in München, da findest du eigentlich nichts. Da sind die Preise auch weit über 800 Euro, weil man die dort auch einfach verlangen kann. Die Wohnungen und die WGs gehen ja weg. Das ist ja das Problem an dem Ganzen. Aber ich habe wieder so viele Bewerbungen geschrieben, nie eine Antwort bekommen. Und bei den Bewerbungsgesprächen oder Besichtigungen, bei denen ich war, da waren dann die Gespräche auch super unangenehm und super stressig. Und also die wollen ja einfach das ganze Leben so von einem irgendwie dann auch wissen. Und das ist dann so noch so ein Nebending neben dem Studium und der Arbeit, was total viele Kapazitäten irgendwie nimmt und zieht. Das war so kräftezehrend, dass ich dann einfach irgendwann keine Kraft mehr hatte, so zum November, Dezember hin auch was zu, also weiterzusuchen, weil es einfach auch so frustrierend war. Also ich habe mich geknechtet gefühlt, dass ich mich da so knechten muss.
Ja, und auch entblößen ein Stück weit ja dann, ne?
Ja, genau, absolut. Also es ist extrem entblößend, weil man ja wirklich sein ganzes Leben offenlegen muss. Nee, also es war eine extrem belastende Zeit, die ich dann, also das habe ich dann auch nicht länger hinbekommen. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, eben das Couchsurfing zu machen, weil ich eben das soziale Netz habe, wo ich das auch machen kann und wo ich nicht zu sehr, also wo ich jetzt nicht auf der Straße landen würde. So.
Gut eine halbe Million Menschen in Deutschland haben laut dem aktuellen Wohnungslosenbericht der Bundesregierung keine feste Wohnung. Dazu gehören Menschen, die in Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe unterkommen, Menschen, die auf der Straße leben und Menschen wie Patricia, die bei Angehörigen, Freundinnen oder Bekannten schlafen. Die werden auch als verdeckt wohnungslose Personen bezeichnet. Aktuelle Studien zeigen, dass immer mehr junge Menschen armutsgefährdet sind. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist das inzwischen jeder und jede Vierte. Und die hohen Mietkosten, die tragen da maßgeblich zu bei. Es bleibt einfach immer weniger Geld zum Leben übrig. Dabei gibt es eigentlich schon Instrumente, die verhindern sollen, dass Wohnen immer teurer wird. Mietspiegel und Mietpreisbremse sind da ganz wichtig. Der Mietspiegel gibt Auskunft über die ortsübliche Vergleichsmiete. In einer öffentlich einsehbaren Tabelle kannst du also sehen, wie hoch die Mieten in einem bestimmten Stadtteil sind. Das soll für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Und es ist eine ganz wichtige Grundlage für die Mietpreisbremse. Die gibt es seit 2015 und die besagt, dass Mieten bei neuen Verträgen maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Sonst kann ein Mieter oder eine Mieterin dagegen vorgehen. So die Theorie. Aber Wohnen wird ja trotzdem immer teurer. Deshalb habe ich bei ihr nachgefragt.
Ich bin Ricarda Petzold. Ich bin von der Ausbildung her Stadt- und Regionalplanerin und arbeite schon mein ganzes Berufsleben in der Forschung.
Kann sie sich noch an eine Zeit erinnern, als Wohnen noch bezahlbar war?
Ja, natürlich. Als es zu viel Wohnen gab, als in Berlin Umziehen so eine Art Volkssport war, weil man mal ein neues Gebiet kennenlernen wollte oder weil es hip war und alle nach Neukölln zogen. Da kann ich mich schon noch dran erinnern.
Das
war in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war das schon anders.
Ja, long time ago leider. Seit mindestens 10 Jahren geht der Trend, vor allem in den großen Städten, nach oben. Was müsste sich denn ändern, damit Wohnen wieder bezahlbarer wird?
Wir haben ja die Situation, dass wir ein großes Portfolio an Instrumenten haben und jetzt einfach immer vor der Frage stehen, warum funktioniert die Regulierungskiste eigentlich nicht? Gibt es zu viele Abweichler davon, die einfach machen, was sie wollen? Der Kern des Problems ist aber auch wahrscheinlich, dass diese Instrumente nicht automatisch wirken, sondern dass sie auf die Aktivität des Mieters, das ist ja von abhängen. Also ich muss mich mit meinem Vermieter streiten. Und das ist in der Anspannungssituation natürlich eine verdammt große Aufgabe für die vielen Mieterinnen, die sich sozusagen ja eigentlich ein friedliches Wohnen wünschen. In diesen Konflikt geht niemand gern rein. Und deswegen gibt es vermeintlich Schwächen der bestehenden Instrumente, weil es da einfach diese Konstruktion vorherrscht.
Das heißt, Sie würden sagen, Instrumente wie Mietspiegel, Mietpreisbremse, eben dass Mieten nicht immer weiter nur steigen dürfen, sondern nur zu einem bestimmten Prozentsatz sozusagen, dass es die gibt, dass die auch notwendig sind, aber dass die in der Anwendung einfach oft nicht funktionieren.
Zumindest nicht so, wie sie gedacht waren. Sie waren eben, sind ja auch in anderen Situationen sozusagen eingeführt worden, wo es nicht diese Art von Preissteigerung gab. Und das sind eben sehr große Hürden. Man muss sehr viel nachweisen und eben eine große Lust am Streit haben. Mhm. Und an der Stelle versuchen die Kommunen auch die Mieterinnen zu unterstützen. Aber das ist eben ein sehr aufwendiges und dann wieder auf das Individuum bezogene Aktivität und wirkt nicht systematisch in den Wohnungsmarkt rein.
Kann die Politik da denn lenken? Ich würde es jetzt mal ganz, ganz simpel zusammenfassen, dass da auch mit Blick auf die Bundestagswahl SPD, Grüne, Linke eher auf der Seite sind, wir müssen mehr eingreifen. Der Staat muss vielleicht mehr regulieren oder zumindest sehen, dass die Regulationen, die es gibt, auch wirklich funktionieren. CDU, FDP sind eher so, nee, das verhindert den Ausbau von Wohnraum. Wir müssen eher viel mehr bauen und bessere Rahmenbedingungen schaffen, dass es mehr Angebot gibt. Und dann regelt sich das besser von selber. Aus wissenschaftlicher Perspektive, wo stehen Sie da?
Na, es ist immer, der Wohnungsmarkt ist nun mal komplex, sowohl von den Zielgruppen, die alle Wohnungen brauchen, als auch von den Instrumenten. Insofern braucht es immer, glaube ich, beides. Es braucht aber vor allen Dingen auch ein Anerkennen, dass wir uns wirklich in einer neuen Situation befinden durch die vielen wirtschaftlichen Interessen am Wohnungsmarkt und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man es jetzt nur mit Angebotsausweitung irgendwie schaffen wird, sehr, sehr gering ist.
Und Sie sagen, bauen allein wird es nicht richten. Warum nicht?
Die Frage ist, wie schnell und was müsste eigentlich baulich passieren, damit es ein Einfluss auf die Preisbildung hat, bräuchte man ja, und das gab es ja mal, ein Überangebot. Also wie groß müsste das eigentlich sein, damit sozusagen Vermieter sagen, okay, ich merke, ich kann meine Wohnung für 25 Euro ein Quadratmeter nicht mehr vermieten, dann probiere ich es mal mit 20. Mhm. Dazu bräuchte es ja eben eine sinkende Nachfrage. So viel dazu zu bauen, ist ökologisch fragwürdig und in der derzeitigen Situation wahrscheinlich auch nicht möglich, weil es wird ja seit Jahren dann aktiv daran gearbeitet, sozusagen die Fertigstellungsraten wieder nach oben zu bekommen. Aber dass man über den Neubau jetzt sozusagen wieder ein Preisniveau im Wohnungsmarkt erzeugt, was bezahlbar ist, was Leute nicht arm macht und was natürlich genügend Kaufkraft für all die anderen Dinge auch noch übrig lässt, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Bauen allein wird es also nicht regeln, glaubt Ricarda Petzold. Und wenn man sich ansieht, wie viel die letzten Jahre neu gebaut wurde, dann muss man sagen, die Bundesregierung hat ihre selbstgesteckten Ziele von 400.000 Neubauten pro Jahr jedes Mal verfehlt in den letzten Jahren. Für uns als Einzelne bedeutet das natürlich, ja gut, wenn es in den großen Städten zu teuer ist, dann vielleicht aufs Land ziehen oder zumindest raus aus dem Stadtzentrum. Wäre das für Patricia in München eine Option?
Es ist definitiv ein Gedanke, den ich auch schon oft hatte. Land in München oder aufs Land in Münchner Nähe zu ziehen, hat das Problem, dass bei uns halt die MVG super viel streikt. Also die öffentlichen Bahn. Verkehrsmittel, genau, die funktionieren beim Regen schon nicht mehr. Deswegen wäre das keine Option, weil ich damit nie in die Uni wirklich kommen würde, weil die wirklich jede Woche Verspätung hat oder ganz ausfällt. Ich habe auch in meinem Studium tatsächlich Leute kennengelernt, die von Augsburg jeden Tag reingependelt sind, also 2 Stunden mit dem ICE reingefahren sind, weil das einfach billiger ist und sich mehr gelohnt hat, als in München zu wohnen. Deswegen hatte ich mir das auch mal überlegt. Wo es langfristig für mich hingeht, weiß ich noch nicht. Aber ich liebe München schon sehr und möchte hier eigentlich schon bleiben, dadurch, dass das einfach meine erste Heimat ist. Und weil ich auch mich von dem Wohnungsmarkt und von dieser Wohnkrise irgendwie auch nicht so klein machen möchte. Also ich möchte da irgendwie noch nicht so die Hoffnung aufgeben und möchte mich auch weiterhin hier dafür einsetzen. Und das kann ich aber auch nur hier in München und nicht von irgendwo anders machen.
Was würdest du denn sagen, was müsste unbedingt passieren?
Also ich finde, dass es viel zu wenige Studierendenwohnheime in München gibt. Gerade ist das so, dass wir 150.000 Studierende in München haben und 8.000 Wohnheimplätze. Das ist viel zu wenig. Also da muss man ja keine Mathematikerin sein, dass das nicht aufgeht. Und Bayern hat sich halt auch sehr lange, also der Freistaat Bayern ist dafür zuständig und der hat das sehr lange rausgezögert, für die Sanierung auch Geld auszugeben, weswegen diese Studierendenstadt, die wir bei uns haben, halt immer weiter marode gegangen ist und total sanierungsbedürftig ist. Und das wäre einfach die einfachste Möglichkeit, ganz viele Menschen und also unter ein Dach zu bekommen, sehr günstig vergleichsweise, die sehr wenig Platz auch brauchen, weil jeder so sein Einzimmer-Apartment zum Beispiel hätte. Das wäre, finde ich, die effektivste Möglichkeit. Aber natürlich auch Maßnahmen wie ein Mietendeckel oder auch die Preise für ein WG-Zimmer zu regulieren. Dafür gibt es ja überhaupt gar keine Regulationen, dass man einfach jegliche Preise für sein Zimmer irgendwie verlangen kann, obwohl Menschen darauf angewiesen sind in München, wo der Wohnraum sowieso schon so knapp ist. Das finde ich auch sehr dreist und finde ich gehört zumindest übergangsweise reguliert.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Katja Vossenberg, Monika Ahrens, Paulus Müller, Ingo Rockenberg, Schukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Teilt die Folge gern, abonniert Unboxing News, dann verpasst ihr auch nichts. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.